Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Staffel Einschnitte, Sprechen und Schweigen über Antisemitismus und Gewalt unseres Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, der wie immer eine Gemeinschaftsproduktion des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam und des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden ist. Mein Name ist Olaf Klöckner und Folge 1 beschäftigt sich mit dem Krieg in der Ukraine, mit Auswirkungen auf die jüdischen Gemeinden in Deutschland und mit solidarischen Impulsen. Mit dieser Folge begeben wir uns an die Schnittstelle zwischen Geschichte und Gegenwart, denn Gewalterfahrungen wie auch Antisemitismus sind kein alleiniges Thema der Vergangenheit. Auf Gewalt, Bedrohungen, auf Krieg, globale wie lokale Konflikte reagieren Menschen sehr unterschiedlich. Auch dann, wenn sie in Gemeinschaften und Netzwerken verortet sind. Das Gefühl von kollektiver Bedrohung durchzieht die jüdische Geschichte seit vielen Jahrhunderten und manchmal wird es noch überlagert durch zusätzliche Konflikte. Mindestens zwei einschneidende Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben die Welt, haben Europa, aber auch lokale Gemeinschaften geschockt und verändert, auch hier in Deutschland. Da ist zum einen die russische Militärinvasion in der Ukraine, als Großoffensive auf brutalste Weise begonnen am 24. Februar 2022. Und da ist zum anderen der mörderische Überfall der radikal-islamistischen Hamas auf israelische Orte entlang des Gazastreifens am 7. Oktober 2023. In den jüdischen Gemeinden weltweit ringt man noch immer mit den ausgelösten Traumata. Der russische Überfall im Februar 2022 hat auch viele dortige jüdische Gemeinden kalt erwischt. Sei es in der tagtäglich bombardierten Stadt Kharkiv im Norden, in der Hauptstadt Kiew oder in Odessa am Schwarzen Meer. Millionen Menschen sind seither auf der Flucht, Zehntausende Jüdinnen und Juden unter ihnen. Deutschland ist eines der Länder, die mit die größte Zahl an ukrainischen Geflüchteten aufgenommen haben. Vor allem in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn gab es nicht nur staatlich unterstützte Aufnahmen in großer Zahl, sondern auch eine Welle des Mitgefühls und des Willkommens. Viele jüdische Gemeinden in ganz Deutschland waren zur Stelle, um den eintreffenden ukrainischen Kriegsflüchtlingen zusätzliche Unterstützung anzubieten, sei es sozial, kulturell oder auch moralisch. Eine der ersten Gemeinden in Deutschland, die schon wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion in Bewegung kam, war die liberale jüdische Gemeinde in Hannover. Ihr Gemeindezentrum Ezraim, Baum des Lebens, befindet sich im Stadtteil Leinhausen. Die promovierte Sozialpädagogin Rebecca Seidler ist nicht nur Geschäftsführerin der Gemeinde, sie ist auch selbstständige Unternehmensberaterin und Lehrbeauftragte an der Hochschule Hannover. Daneben engagiert sie sich als Bildungsreferentin im Kampf gegen Antisemitismus und setzt sich für den interreligiösen Dialog ein. In nahezu allen größeren jüdischen Gemeinden in Deutschland finden wir heute Familien und Menschen, deren familiäre Wurzeln oft in der Ukraine, in Russland und in anderen Nachfolgestaaten der einstigen Sowjetunion liegen. Nicht alle von ihnen haben die Heimat während der unruhigen 1990er Jahre verlassen. Auch die liberale Gemeinde in Hannover ist Dach und religiöse Heimat für nicht wenige Menschen aus der einstigen UdSSR geworden. Rebecca Seidler war Teenagerin, als die Zuwanderung dieser Menschen auch in Hannover zunächst für einige Überraschung sorgte, doch bald als Chance und Gewehr für ein gestärktes jüdisches Leben in der Stadt begriffen wurde. Gemeinsam mit Kindern aus diesen Familien wuchs sie auf. Zusammen wurde Gemeinschaft geformt, gefeiert und gelernt. Und dann, im Februar 2022, der eiskalte russische Überfall auf die Ukraine. Beginn eines Krieges, in dem das Land um sein Überleben kämpft und der schon um die 1000 Tage andauert. Rebecca, wie habt ihr als jüdische Gemeinde diesen Tag erlebt, den 24. Februar 2022? Was hat das bei dir und den anderen ausgelöst?
Ja, als die ersten Nachrichten uns erreichten über die verschiedenen Nachrichtenportale, waren wir erst einmal fassungslos und in tiefer Sorge. Denn natürlich haben viele Gemeindemitglieder auch nach wie vor noch Freundinnen und Freunde in der Ukraine und auch zum Teil eben Verwandte. Und da war dann der erste Schritt erstmal nachzuforschen, geht es diesen Menschen gut? Wie ist die Situation vor Ort? wir haben ja durch die Medien erstmal gar nicht so wirklich erfassen können, was passiert denn da gerade. Und darum war es für uns sehr hilfreich, hier die persönlichen Gespräche zu führen mit Menschen vor Ort, um überhaupt verstehen zu können, was jetzt auch erforderlich ist. Wir haben uns dann in der Gemeinde getroffen und nach der anfänglichen Schockstarre, anders kann man das gar nicht benennen, kam doch auch sehr schnell dann der Wunsch und das Bedürfnis aus, wir müssen helfen und zwar jetzt schnell. Wir müssen irgendetwas tun. Wir können hier nicht passiv uns das nur anschauen. Und aus diesem Grund ist dann eben auch sehr schnell eine Initiative entstanden innerhalb der Gemeinde. Wir haben abgeklärt, welche Bedarfe haben die Menschen in der Ukraine. Das waren ja vor allen Dingen auch Hygieneartikel, Medikamente und Lebensmittel bis hin zu Anziehsachen. Wir haben sofort einen großen Spendenaufruf gemacht und die Menschen gebeten, hier doch jetzt zu unterstützen. Es war ja schon sehr beeindruckend, welche Hilfe wir hier erhalten haben. Wir haben in der Gemeinde einen großen Veranstaltungsraum und dort haben wir dann die Dinge sortiert, eingepackt und sozusagen abfahrtbereit gemacht. Und für uns war es dann aber auch ganz wichtig zu sagen, wir wollen jetzt nicht nur mit Hilfsgütern helfen, sondern wir möchten auch konkret Menschen in Not in der Ukraine rausholen. Und da lag natürlich für uns auch erstmal der Fokus auf Familien mit Kindern, also Mütter mit ihren Kindern, die erstmal in Sicherheit zu bringen. Ich bin dann auch noch an dem Tag selbst mit dem Oberbürgermeister von Hannover ins Gespräch gegangen, habe gefragt, welche Möglichkeiten es seitens der Stadt gibt. Und auch hier sind wir dann auf offene Ohren gestoßen. Und sie haben gesagt, ja, wir helfen auch sehr gerne. Wir brauchen aber ein paar Tage, bis wir das hier von der Verwaltung sozusagen organisieren können. Und ja, wir waren dann ein bisschen ungeduldig. Wir haben gesagt, wir können jetzt nicht warten auf irgendwelche Verwaltungsakte, die noch getan werden. Und so kam es eben, dass wir dann eigenmächtig einen privaten Bus gemietet haben, organisiert haben, dass jemand dort an die Grenze fährt, um wirklich auch hier Familien entgegenzunehmen. Und in unserem ersten Bus saßen dann 16 Familien, die hier in Hannover dann in Sicherheit ankamen nach ein paar Tagen. Und ja, das war sehr emotional, das Ganze.
Waren das, das waren Familien aus der Stadt Kharkiv oder?
Genau, das war sozusagen die Mehrheit, wobei wir jetzt auch vor Ort nicht unterschieden haben, aus welchen Städten kommen die Leute, sondern wo sehen wir vor Ort den dringendsten Bedarf. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass auch Kinder über Stunden an der Grenze gestanden haben. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran an ein kleines Kind, was wir hier in Obhut genommen haben, was ganz wundgelaufene Füße hatte, die offen waren und wir auch erstmal eine Notversorgung hier vornehmen mussten. Also die sind im wahrsten Sinne des Wortes mit den paar Sachen, die sie anhatten, losgegangen mit ihren Müttern und sich in Sicherheit zu bringen. Und umso wichtiger war es natürlich, dass wir dann hier auch erstmal so einen Ort der Ruhe geschaffen haben. Wir hatten eine tolle Kooperation mit einer Feuerwehrstelle hier in der Nähe. Die haben uns dann ihre Turnhalle zur Verfügung gestellt. Dort haben wir Feldbetten aufgebaut und auch kleine Trennwände, damit sie trotzdem eine Art Privatsphäre auch hatten, trotz dieser komischen, herausfordernden Situation. Wir haben vor Ort gekocht und als dann der Bus ankam mit den Kindern und den Müttern, sah man doch auch ganz viel Angst und Verunsicherung in deren Augen. Und von daher war es für uns erstmal ganz wichtig, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie jetzt erstmal in Sicherheit sind und dass wir uns um sie kümmern. Und da waren natürlich dann wirklich unsere Gemeindemitglieder diejenigen, die hier ganz Großartiges geleistet haben. Denn aufgrund der Sprachkenntnisse, die sie ja haben, sowohl in Russisch als auch in Ukrainisch, konnten sie wirklich auch diese traumatisierten Menschen sprachlich auffangen und ihnen erstmal auf ihrer eigenen Sprache ein bisschen Beruhigung schaffen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, waren das Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, jüdisch, nicht jüdisch, christlich. Ich kann mir gut vorstellen, wie dankbar die Menschen gewesen sind bei dieser Ankunft, erstmal einen Moment der Ruhe zu haben, sich sortieren zu können, erst versorgt zu werden. Wie war eigentlich die Reaktion darauf, dass plötzlich eine jüdische Gemeinde, also eine Minderheit in der Minderheit quasi in Deutschland so hilfsbereit reagiert? Gab es dann auch Gespräche darüber, was die Gemeinde in Deutschland sonst so macht, zu jüdischer Kultur, Geschichte? War das ein Thema oder waren die Menschen einfach nur froh, dass sie einen Moment Ruhe bekommen haben?
Also der erste Moment, natürlich in den ersten Tagen und Wochen, ging es erst einmal um einen Ort der Ruhe zu schaffen. Es hat zum Beispiel dann auch der Oberbürgermeister einen Besuch vorgenommen in dieser Notunterkunft. Und auch das hat die Geflüchteten gezeigt auch nochmal, dass hier auch wirklich viele Menschen auch seitens der Stadt sind, die alles dafür tun, hier jetzt eine gute Versorgung zu organisieren. Und im Laufe der Zeit haben sich natürlich dann auch viele Gespräche entwickelt zwischen den Geflüchteten und uns als Helfern. Und somit wurde dann auch erst deutlich, dass natürlich dabei auch unter anderem jüdische Geflüchtete waren. Und wir haben sie dann hier auch ganz aktiv mit in die Gemeinde eingebunden. Wir haben sie eingeladen zu zum Beispiel jüdischen Feiertagen und Festen, damit sie ein bisschen Heimat auch hier finden können durch die gemeinsame Religion und Kultur, die wir hier eben als verbindendes Element hatten. Und das war für viele sehr, sehr wichtig auch. Also es gab einige, die hatten auch schon Familienangehörige verloren. Denen war es wichtig, dann im Rahmen eines Gottesdienstes auch das Trauergebet gemeinsam mit uns zu sprechen. Also es hat auch ganz viel seelische Unterstützung geboten, dass sie dann hier zumindest auch innerhalb der jüdischen Community gleich so viel helfende Hände vorgefunden haben.
Ich vermute, ein Teil der Ankömmlinge von damals wird geblieben sein, ein Teil wird weitergezogen sein, ein Teil wird sicherlich auch zurückgegangen sein. Im Spätsommer 2022 gab es ja diese erste Umkehrbewegung, wo Menschen gesagt haben, das Heimweh ist so groß, sie vermissen sehr viele Dinge, sie begeben sich lieber wieder in Gefahr in die Wohnorte, aus denen sie gekommen sind. Und es ist ein temporärer Aufenthalt, man ist wieder weg. Habt ihr quasi Kontakte zu lokalen jüdischen Gemeinden ganz konkret dann weitergehalten im Verlaufe dieses unsäglichen Krieges, der ja, ich hatte es vorhin erwähnt, bereits 1000 Tage, knapp 1000 Tage anhält? Seid ihr weiter im Kontakt auch mit Jüdinnen und Juden in Charkiw, die sagen, wir gehen hier nicht weg, das Leben ist extrem gefährlich, wir wissen nicht, was morgen wird, aber das ist unser Zuhause, hier sind unsere Wurzeln und wir bleiben hier. Und wenn sie dann bleiben, seht ihr Möglichkeiten und Perspektiven, auch diese Menschen vor Ort zu unterstützen?
Also es gibt zwei Gruppen. Es gab natürlich diejenigen, also man muss sich ja bewusst machen, dass eben die Väter und auch die erwachsenen Söhne nicht mitkommen durften nach Deutschland. Das heißt, die mussten ja in der Ukraine bleiben. Und es gab hier alleinstehende Mütter und Ehefrauen, die hier rüberkamen, die dann aber doch ganz schnell auch gesagt haben, ich kann hier jetzt nicht in Deutschland sein, auch wenn ich hier in Sicherheit bin, aber ich muss wissen, wie es meinem Mann und meinem Sohn geht in der Ukraine. Und somit sind sie eben zum Teil auch wieder zurückgegangen. Also wir hatten auch hier in der Gemeinde schon Verabschiedungen von Menschen, die wir kennengelernt haben durch diese Flüchtlingswelle vor 2 Jahren und die jetzt aber auch zurückgegangen sind in die Ukraine. Wir halten da natürlich aber den Kontakt und stehen denen auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie irgendetwas benötigen. Und dann gibt es diejenigen, das waren häufig Mütter mit jüngeren Kindern, die wirklich auch für sich dann schon recht früh entschieden haben, wir versuchen hier erstmal irgendwie Wurzeln zu schlagen. Wer weiß, wie lange das dauert. Und die Kinder müssen ja auch irgendwie wieder einen Alltag bekommen. Und aus diesem Grund haben wir auch mit unterstützt, Kindertagesstätte zu kontaktieren, um eben Kita-Plätze zu bekommen für die ukrainischen Geflüchteten. auch sind wir mit Schulen in Kontakt getreten, um Schulkinder hier auch wieder einen Schulalltag ermöglichen zu können. Und das war dann eben so in den Folgemonaten sehr viel Organisationsarbeit. Also das heißt, wir haben Wohnungen gesucht. Sie wollten natürlich irgendwann auch von der geflüchteten Unterkunft in Wohnungen. Und da haben wir geschaut, wie können wir hier bei der Wohnungsvermittlung helfen. Natürlich war es auch am Anfang schwierig, dass einige Vermieter gesagt haben, na ja, aber wer weiß, wie lange die jetzt hier in Deutschland sind. Vielleicht mache ich jetzt einen Mietvertrag und dann gehen die nach 2 Monaten wieder. Auch hier haben wir Bürgschaften ausgestellt, damit wirklich auch diese Menschen hier erstmal eine Chance überhaupt bekommen, eine Wohnung zu haben und einen einigermaßen geregelten Tagesablauf wieder zu gewinnen. Bis heute sind auch Geflüchtete bei uns in der Gemeinde engagiert. Einige machen sogar ein sogenanntes Bundesfreiwilligendienstjahr. Das heißt, sie nutzen das auch, um die deutsche Sprache zu erlernen und um einfach auch ja selber aktiv zu werden. Es macht ja auch mürbe, wenn man den ganzen Tag alleine ist und sich Gedanken und Sorgen macht über die Heimat. Und da tut es gut, auch für das soziale Gefüge zu merken, ich habe hier eine Gemeinschaft, hier werde ich gebraucht und hier kann ich mit meinen Sorgen hin, aber hier kriege ich auch mal wieder Lebensmomente des Lachens, des sich Entspannens und der Harmonie, weil auch das ist wichtig, damit es eben auch keine tiefgreifende Verletzung innerhalb sozusagen der menschlichen Seele ja auch gibt. Also es ist ja auch immer wieder wichtig zu schauen, können wir hier positive Momente schaffen für diese.
Ja, das hört sich sehr spannend an. Ihr habt sehr viel investiert, sehr viel gegeben, aber ihr habt auch viel zurückbekommen, so würde ich das interpretieren.
Absolut.
Und dem Vernehmen nach habt ihr auch einen Rabbiner bekommen. Kannst du uns das kurz nochmal erläutern, wie sich das ergeben hat?
Ja, genau. Ich hatte auf Facebook einen Aufruf gesehen eines angehenden Rabbiners, der kommt aus der Ukraine und studierte sozusagen auch in Potsdam schon Rabbinat, aber war eben auch in der Ukraine tätig. Und von ihm habe ich einen Hilfeaufruf gelesen. Er sagte, ich habe hier Familien, die brauchen dringend ein Zuhause. Wer kann mir helfen? Und ich habe ihn dann natürlich umgehend kontaktiert. Im Nachgang habe ich gehört, dass ich leider die Einzige war, die sich gemeldet hat. Und wir haben dann also per Telefon besprochen, wann setzt er wen in den Zug aus der Ukraine? Wie kommen die an dem Hauptbahnhof Hannover an? Und dann habe ich hier eben diese Menschen, diese Familie in Empfang genommen. Das war eine 6-köpfige Familie. Und habe dann natürlich auch dem Rabbiner ein Foto geschickt, damit er wusste, dass die Kinder hier irgendwie in Sicherheit sind. Und habe mich sehr um diese Familie bemüht und die hier eben auch in Hannover, die leben jetzt auch erstmal hier. Und Kinder gehen zur Schule und die Mütter sind in der Arbeit. Und von daher, das hat sich alles positiv gefügt. Und ich habe dann aber im Zuge dessen eben durch diesen Kontakt zu dem Rabbiner auch zum Beispiel Koffer gepackt und die dann ihm mitgegeben, damit er dort sozusagen auch Medikamente noch weiter verteilen konnte und all das, was die Menschen vor Ort benötigen. Und dann haben wir irgendwie nach ein paar Monaten, habe ich gesagt, wie wäre es denn, du kommst mal nach Hannover, damit du auch siehst, dass es den Menschen hier gut geht. Ja, nicht nur von mir hörst, sondern das auch sieht. Und dann hat er gesagt, ja Mensch, dann komme ich mal zu Besuch. Und so kam er nach Hannover und das war natürlich lustig. Ich habe ihn am Bahnhof abgeholt und wir wussten ja gar nicht, wie wir jetzt zueinander aussahen. Aber wir haben uns dann gesucht und gefunden. Und er kam dann zu uns in die jüdische Gemeinde und er war beeindruckt, nicht nur von dem Gebäude und dem, was wir hier alles an Aktivitäten haben, sondern auch von den Menschen, die unsere Gemeinde ausmachen. Und seitdem haben wir gesagt, wir möchten auch weiterhin zusammenarbeiten und zwar nicht nur in der Geflüchtetenhilfe, das machen wir bis heute, aber er ist jetzt auch der Rabbiner geworden der liberalen jüdischen Gemeinde hier und das freut uns sehr. Das ist ein wahrer Gewinn.
Ein hervorragendes Ergebnis. Ich würde gern dabei noch bleiben. Immer wieder wird danach gefragt, wie die jüdischen Gemeinden mit ihrem großen Anteil an russischen wie auch an ukrainischen Jüdinnen und Juden damit klarkommen, dass das Herkunftsland der einen Krieg gegen das Herkunftsland der anderen führt. Jede Gemeinde, die aus einer größeren Zahl von Migranten der 90er Jahre besteht, hat dieses Problem unter dem eigenen Dach. Wie geht ihr damit um? Wie löst ihr das? Wie kommen die Gruppen miteinander klar?
Ja, also das war insofern auch eine ganz spannende Erkenntnis, denn vorher war es so, dass es eben unsere Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion waren. Und es hatte gar keine Rolle gespielt gehabt. Wo kommt man eigentlich her? Jetzt aus Russland oder Ukraine? Das war gar nicht so Thema im Vorfeld. Und natürlich aber durch diesen Überfall von Russland auf die Ukraine wurde uns auch hier in der Gemeinde erstmal bewusst, dass wir tatsächlich mehrheitlich ukrainische Jüdinnen und Juden hier in unserer Gemeinde haben. Und wir haben ja rund 90% unserer Gemeindemitglieder kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und eben ein Großteil derer aber auch aus der Ukraine. Somit haben wir natürlich auch hier Menschen in der Gemeinde, die aus Russland kommen. Und wir haben uns auch ausgetauscht mit anderen jüdischen Gemeinden. Wie geht ihr damit um? Birgt es vielleicht ein Konfliktpotenzial oder Spannungen innerhalb der jüdischen Community? Ich kann nur für unsere Gemeinde sagen, das war nicht der Fall, sondern auch diejenigen, die ursprünglich aus Russland kommen, haben hier sich ganz aktiv mit eingebracht in die Geflüchtetenhilfe. Das ist einfach ein Akt der Menschlichkeit und spielt es gar keine Rolle, ob man jetzt aus Russland oder aus der Ukraine kommt. Und wir haben auch bewusst hierzu aber immer wieder auch Gesprächsangebote gemacht. Also uns war es wichtig, dieses Thema nicht zu tabuisieren, sondern auch Gesprächsforen anzubieten, wo man gegebenenfalls auch über bestehende Konflikte innerhalb der Gemeinde sprechen konnte. Und ich glaube, durch diese ganz transparente Kommunikation, aber eben auch mit dem Vorrang der humanitären Hilfe, haben wir das hier sehr gut bewältigen können und somit gab es auch keinerlei Spaltung zum Beispiel in der Gemeinde oder so, sondern ein großes Miteinander.
Ja, Hannover ist gut ausgestattet mit verschiedensten jüdischen Gemeinden. Neben euch, der Liberalen, gibt es die traditionell orthodoxe, es gibt Chabad Lubavitch und es gibt die bucharische Gemeinde. Hat es so eine Art Effekt gegeben, Synergieeffekt, dass die anderen Gemeinden ähnlich aktiv geworden sind für die ukrainischen Kriegsgeflüchteten?
Absolut. Also auch die anderen Gemeinden sind auch aktiv geworden und wir haben dann uns auch immer sehr engmaschig abgesprochen, was macht ihr, was machen wir, damit wir auch hier nicht sozusagen Parallelstrukturen entwickeln, sondern letztlich irgendwie alle an einem Strang ziehen in dem Hilfesystem, was wir aufgebaut haben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das war also auch innerhalb der unterschiedlichen Gemeindelandschaft hier in Hannover ein ganz intensives Miteinander und sehr unterstützend und helfend.
Gab es denn auch so einen übergreifenden Effekt zu anderen Religionsgemeinschaften in der Stadt Hannover? Hannover hat ja quasi hat muslimische Gemeinden, hat sehr aktive Kirchen. Als Teil der Zivilgesellschaft, die sicherlich das auch im Allgemeinen auf ihrer humanitären Agenda haben. Gab es dann auch eine übergreifende Kooperation beispielsweise mit den Kirchgemeinden oder mit den muslimischen Gemeinden?
Also wir hatten eine Kooperation mit dem ukrainischen Verein hier in Hannover. Die haben eben auch ganz viele Sachspenden angenommen und entsprechend organisiert. Und da war ein sehr intensiver Austausch und an den unterschiedlichen Hilfssystemen haben natürlich dann auch Kirchengemeinden, aber auch muslimische Gemeinden mitgewirkt und geschaut, wo können wir jetzt etwas tun. Also ich muss sagen, dass ich von dieser sehr starken Zivilgesellschaft, aber trotzdem auch wirklich unterstützt von den politischen AkteurInnen und Akteuren, das war ein gutes Miteinander, ein Hand in Hand und vor allen Dingen auch, und das ist ja auch etwas sehr Positives auch auf kurzen Wegen. Also ich habe zum Beispiel einmal bekam ich einen sozusagen Hilferuf aus einer Einrichtung in Bad Fallingbostel, und wo es den ukrainischen Geflüchteten ganz, ganz schlecht ging und sie große Ängste hatten und Sorgen. Und dann bin ich dorthin gefahren mit drei Gemeindemitgliedern, um uns die Situation vor Ort anzuschauen und zu gucken, wie können wir helfen. Und es war damals so, dass noch bestimmte Corona-Vorschriften galten. Und es war eine Vorschrift in dieser Unterkunft, dass zum Beispiel auch Kinder von ihren Eltern getrennt werden, was natürlich psychologisch ein purer Albtraum ist. Und hier habe ich wirklich in einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Nacht- und Nebelaktion die politischen Verantwortlichen angerufen. Und wir haben eine ganz schnelle Lösung finden können, weil ich gesagt habe, dieses folgende Trauma, was man damit produzieren kann, indem man Kinder von ihren Eltern wegnimmt in einer solchen Situation, dass das eben, das ist völlig inhuman, das kann man nicht machen. Und das hat dann sehr gut auch geklappt. Also das muss ich wirklich sagen.
Ja, switchen wir einfach vom Jahr 2022 nochmal ins letzte Jahr, wenn es nicht für dich okay ist. Also wir alle wissen, ein weiteres schwerwiegendes Trauma für die jüdische Welt stellte dann der barbarische Überfall der radikal-islamistischen Hamas auf israelische Grenzdörfer und Städte nahe Gaza am 7. Oktober, also anderthalb Jahre später, 2023, dar. An einem einzigen Tag starben mehr als 1000 israelische Jüdinnen und Juden. Und auch hier geht ein Krieg weiter, auch hier bisher ohne absehbares Ende. Sicherlich habt ihr in der liberalen Gemeinde in Hannover hier ähnlich rasch darüber nachgedacht, wenn die Katastrophe ist nicht mehr abzuwenden. Aber was könnt ihr von Hannover aus machen? Wie kann man die Not und Katastrophe, die hier entstanden ist durch dieses Hamas-Massaker, zumindest ein bisschen von hier aus, von Hannover, von Niedersachsen aus ein Stück lindern? Welche Ideen sind euch da gekommen? Oder gibt es auch israelische Menschen, die gesagt haben, aufgrund ihres Traumas machen sie eine Auszeit in Hannover?
Also zunächst einmal muss man erstmal verstehen, dass für die jüdische Community war das Massaker am 7. Oktober 23 ein weiterer emotionaler Notstand, den wir erlebt haben. Und eben für viele Gemeindemitglieder brannten sozusagen die zwei Heimatländer oder zumindest auch die Länder, wo man eben auch emotional eine sehr enge Verbindung zu hat. Und da war es so am 7. Oktober, dass wir natürlich auch erstmal ähnlich wie dem Jahr davor geschaut haben, können wir die Verwandten erreichen, können wir die Freundinnen und Freunde erreichen, sind die in Sicherheit, und haben auch hier konkrete Hilfe angeboten. Es gab jedoch keine Auswanderungswelle oder keine Flüchtlingswelle aus Israel, sondern die Menschen, mit denen wir eben auch gesprochen haben, auch den jüdischen Gemeinden vor Ort in Israel, die haben gesagt, wir bleiben hier. Wir versuchen, das Land hier vor Ort zu stabilisieren und zu helfen. Die Menschen brauchen uns jetzt hier. Und darum haben wir wirklich in diesem Fall viel mehr finanzielle Hilfen zukommen lassen. Wir haben Spendenaktionen gemacht, wo wir eben Hilfsgelder gesammelt haben, um zum Beispiel dann auch Lebensmittel, Medikamente und all das, was sie dort benötigen, vor Ort erwerben können, um das erstmal sich auch selber so ein bisschen über Wasser zu halten. Und das Massaker in Israel hatte insofern aber eine andere Auswirkung auf die hiesige jüdische Gemeinde, weil allen jüdischen Gemeinden in Deutschland sofort noch am Tag selbst, am 7. Oktober, bewusst war, das wird konkrete Auswirkungen und Konsequenzen für jüdisches Leben hier in Deutschland haben. Das heißt, wir waren auch sehr damit beschäftigt, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, in einen sehr, sehr engen Austausch mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden zu treten, um zu schauen, wie können wir jetzt jüdisches Leben auch hier in Deutschland schützen. Wir sehen es ja bis heute, die antisemitischen Vorfälle sind vervierfacht. Sie haben den absoluten Höchststand, und dabei muss man immer wieder bedenken, dass ja das nur die offiziellen Zahlen sind. Also die Dunkelziffer von antisemitischen Straftaten und Vorfällen ist ja nochmal um ein Vielfaches höher. Und somit müssen wir eben auch schauen, wie können wir jetzt diese Retraumatisierungen auch hier in der jüdischen Gemeinde auffangen und wie können wir unsere Gemeindemitglieder psychisch stabilisieren, wie können wir schaffen, dass sie hier trotzdem einen Ort haben des Empowerments, des sich Zusammengehörigkeitsgefühls und auch der Stärke. Also das waren nochmal andere Herausforderungen, die sich jetzt zusätzlich noch ergeben haben.
Das heißt, da hat sich die Situation ein Stück verkehrt. Jetzt seid ihr auf Unterstützung, auf Rückhalt angewiesen. Was wünscht ihr euch, was erwartet ihr als liberale Gemeinde oder auch alle vier Gemeinden in Hannover von der Politik einerseits, aber auch von der Zivilgesellschaft andererseits am meisten?
Also ich muss dazu sagen, dass wir am Anfang eine sehr starke Solidaritätswelle erfahren haben und auch die anderen Gemeinden. Es haben sich Kirchengemeinden, aber auch muslimische Verbände, die Omas gegen Rechts und wer auch immer. Also es haben sich ganz viele Menschen hier in den jüdischen Gemeinden gemeldet und gefragt, was sie tun können und dass sie solidarisch an unserer Seite stehen. Das war und ist auch ein ganz wichtiges Zeichen. Trotzdem ist leider diese Solidarität so ein bisschen zurückgegangen und zuweilen auch sogar ins Gegenteil umgeschlagen. Das merke ich persönlich, wenn ich zum Beispiel auf Podien sitze und Veranstaltungen zu dem Thema, wo mir dann sozusagen vorgeworfen wird, ich persönlich würde hier einen Genozid in Gaza verursachen. Und also man bekommt sehr, sehr viel Hass und Anfeindungen auch ab. Und da wünsche ich mir natürlich zum einen seitens der Politik eine ganz klare Haltung. Also die Zeit des Schweigens ist vorbei und auch die Zeit des Relativierens ist vorbei. Sondern hier ist es wirklich erforderlich, jetzt die Dinge auch beim Namen zu nennen, auch zu schauen, welche Form von Antisemitismus ist im Moment hier diejenige, die am aggressivsten ist, die am bedrohlichsten ist. Und das ist nun mal die Allianz zwischen der islamistischen Szene und auch der politischen Linke. Das ist sozusagen eine große Gruppierung, die uns auf ganz unterschiedlichen Arten hier das Leben schwer macht, auch sogar am Unicampus. Und hier ist es wirklich gefordert, dass Politik auch nicht nur warme Worte spricht im Sinne der Staatsräson, sondern jetzt auch wirklich zeigt, hier gibt es Grenzen.
Mhm. Vielen Dank, Rebecca. Eine Frage jenseits von Politik und Middle East Konflikt und Antisemitismus auf deutschen Straßen. In diesen extrem schwierigen Zeiten, was macht dir, was macht eurer Gemeinde Mut, einerseits als Gemeinde weiterzumachen, aber andererseits auch weiter humanitär aktiv zu bleiben?
Ja, letztlich haben diese beiden Kriege gezeigt, dass die jüdische Community an sich über eine sehr starke und ausgeprägte Widerstandsfähigkeit sozusagen diese besitzt. Und diese Widerstandsfähigkeit, die hilft uns natürlich auch in solchen Krisensituationen. Und ich glaube, ein ganz wesentliches Element ist, um auch resilient zu sein in diesen Zeiten, indem man sich eben auch das jüdische Leben nicht nehmen lässt, trotz dieser Widrigkeiten. Wir feiern alle jüdischen Fest- und Feiertage. Wir bringen hier die Kinder zur Bar und Bat Mitzwa, also zu dieser etwas ähnlichen Zeremonie wie eine Konfirmation. Das heißt, wir schöpfen auch immer wieder Kraft aus diesen positiven Lebensfesten und Feiertagen. Und damit machen wir ja auch ganz deutlich, wir sind eine sehr lebensbejahende Religion. Wir sind eine Volksgemeinschaft, die eben auch den Blick in die Zukunft richtet im Sinne von, wir werden weiterleben. Und das ist ja auch etwas, was wir weltweit innerhalb der jüdischen Community zu spüren bekommen. Und für uns hat es eben eine hohe Bedeutung, der Satz Am Yisrael Chai, das jüdische Volk lebt. Und zu leben gehört eben nicht nur der Umgang mit Trauer und Schmerz, sondern vor allen Dingen auch die positiven Dinge des Lebens zu sehen und auch eben die jüdischen Fest- und Feiertage zu erleben und eine jüdische Gemeinschaft zu schaffen, wo man auch aus vollem Herzen lachen kann und soll.
Rebecca, ganz herzlichen Dank für dieses interessante und berührende Gespräch. Wir wünschen euch in der Gemeinde viel Kraft für die weitere Arbeit. Eine letzte Frage, die wir unseren Gesprächspartnern in den Podcast-Folgen immer stellen. Fällt dir denn ein Ort ein oder auch mehrere, an denen das Hören dieses Podcasts mit diesem Inhalt, mit dem, was du uns erzählt hast, besonders sinnvoll sein könnte?
Also ich bin ja nun selber Dozentin an der Hochschule und von daher glaube ich, sind solche Podcasts gerade für junge, erwachsene Menschen auch sehr hilfreich, um auch mal ein bisschen aus der eigenen Bubble rauszukommen und zu schauen, welche Menschen leben noch hier in diesem Land und wie gestaltet sich eigentlich deren Alltag?
Herzlichen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.